Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, der für den Autokonzern VW teuer, zumindest einigermaßen teuer werden dürfte. Denn wegen des Dieselbetrugs steht den betroffenen Kunden doch Schadensersatz zu. So wurde heute höchstrichterlich entschieden. Die Einzelheiten dazu gleich in einer Sendung, die ansonsten auch heute wieder im Zeichen der Corona-Krise steht. Und das nicht nur wegen der Debatte, ob die Lockerungen der Kontaktsperren, mit denen Thüringen nun vorpreschen will, ob diese Lockerungen jetzt überfällig sind oder unverantwortlich. Begleitet wird dieser Streit von Plänen, wie die Wirtschaft, wie Unternehmen wieder in die Spur gebracht werden können, etwa die durch Corona in schwere Turbulenzen geratene Lufthansa, die jetzt vom Staat, daraufhin hat man sich gerade geeinigt, mit 9 Milliarden Euro unterstützt werden soll. Zu welchen Bedingungen? Darüber informiert Bundeswirtschaftsminister Altmaier in diesen Minuten. Wir schalten nach Berlin, sobald wir da genaueres wissen. Doch damit erst einmal zu dem Urteil des Bundesgerichtshofes heute. Dass Volkswagen verpflichtet, seinen Kunden nun doch Schadensersatz zu zahlen. Denjenigen, die einen Diesel mit manipulierter Abgasvorrichtung gekauft haben. Gut 4,5 Jahre nach dem Aufliegen des Dieselskandals haben das Deutschlands oberste Zivilrichter heute so entschieden. Aus Karlsruhe, Shishi Deppe.
VW hatte offenbar schon mit diesem Urteil gerechnet und sich vorab eine Reaktion überlegt. Die Anwältin von VW, Martina van Weingarten, machte deshalb direkt nach dem Urteil klar, dass das Unternehmen jetzt auf alle noch rund 60.000 Kläger zugehen würde, um die Gerichtsverfahren schnellstmöglich zu beenden.
Im Konkreten heißt das, dass den Klägern Einmalzahlungen angeboten werden. Diese Einmalzahlungen haben den Vorteil, dass die Kläger schnell und einfach an Geld kommen.
Der Kläger Herbert Gilbert, ein Rentner aus Rheinland-Pfalz, hat auch im Blick, dass seine Gerichtsentscheidung heute für viele andere eine Bedeutung hat.
Es ist ein toller Tag, es ist ein tolles Urteil. Es ist ein Urteil, mit dem ich auch gerechnet habe, was nicht nur mir hilft, sondern was auch vielen Tausenden von Klägern, die noch in der Warteschleife stecken, hilft, ihre Klageverfahren zügig zu beenden.
Er hatte 2014 einen gebrauchten VW Charan für gut 31.000 Euro gekauft. Davon bekommt er jetzt etwa 25.000 Euro zurück. Die komplette Summe kann er aber nicht verlangen, weil er sich die bereits gefahrenen Kilometer anrechnen lassen muss. Zum großen Teil hat er jedoch vom obersten deutschen Zivilgericht Recht bekommen. Die Richterinnen und Richter des 6. Senats sagen ganz klar, das, was VW da gemacht hat, war eine grundlegende strategische Entscheidung, mit der der Gewinn gesteigert werden sollte, und zwar durch bewusste Täuschung. Das war eindeutig sittenwidrig und bedeutet nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Schadensersatz. Der Vorsitzende Richter Stefan Seiters erklärte, warum der Vertragsschluss an sich schon für den Kunden mit dieser Abschalteinrichtung ein Schaden war.
Damit ging einerseits eine erhöhte Belastung der Umwelt mit Stickoxiden und andererseits die Gefahr einher, dass bei einer Aufdeckung dieses Sachverhaltes eine Betriebsbeschränkung oder Untersagung erfolgen konnte.
Die Richter gehen auch davon aus, dass die Führungsetage bei VW verantwortlich ist. Der Leiter der Entwicklungsabteilung habe sicher gewusst, was läuft. Und was den Vorstand angeht, so hätte VW genauer belegen müssen, dass der nicht eingeweiht war. Aber ganz habe der Kläger nicht gewinnen können. Er müsse sich das anrechnen lassen, was er bislang von dem Auto gehabt hat. Bei der Berechnung waren die Bundesrichter mit dem einverstanden, was die Vorinstanz festgelegt hatte. Eine recht schlichte Rechnung, die auch für alle anderen VW-Kunden jetzt wichtig wird. Es wird die Kilometerzahl, die grundsätzlich mit dem jeweiligen Auto möglich ist, durch den Kaufpreis geteilt. Und was dabei herauskommt, das wird mit den bereits gefahrenen Kilometern mal genommen. Eine Rechenaufgabe, an die sich vermutlich jetzt alle geschädigten Käufer in den nächsten Tagen setzen werden, um herauszubekommen, was sie ihrerseits bei einer Klage an Geld bekommen hätten. Wobei alle, genauso wie der Kläger Herbert Gilbert, dann ihre Autos allerdings an VW zurückgeben müssen, wenn sie nicht die Einmalzahlung von VW in Anspruch nehmen wollen.
Mit seiner Ankündigung, als erstes Bundesland bundesweit geltende Corona-Einschränkungen aufzuheben, hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow eine kontroverse Debatte, einen heftigen Streit ausgelöst. Während etwa Sachsen Zustimmung signalisiert und sogar erwägt, den Ankündigungen des linken Politikers zu folgen, kommt aus Bayern Widerspruch. Das Vorpreschen Ramelows sei das völlig falsche Signal und unverantwortlich, heißt es dort. Und auch die Bundesregierung will an den bisherigen Maßnahmen festhalten, wie Panayotis Gafrilis berichtet.
Thüringens Ministerpräsident fühlt sich falsch verstanden. Bodo Ramelow will nicht alle Regelungen aufheben, sondern nur dort Veränderungen einleiten, wo es möglich sei, sagte er dem Fernsehsender NTV.
Wenn Sie in der Hälfte aller Landkreise 3 Wochen hintereinander eine Nullinfektion haben, dann fragen sich die Bürger natürlich trotzdem, was heißt das eigentlich, wenn jetzt auf einmal die Polizei das kontrollieren soll, ob wir wirklich aus nur 2 Haushalten sind oder ob wir möglicherweise auch aus 3 sind.
Ob und wo der Mindestabstand von 1,5 Metern noch weiterhin in Thüringen gelten soll, damit soll sich das Kabinett morgen befassen. Wer aber in einem Geschäft einkaufen will oder im Bus fahren möchte, der müsse weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so Ramelow.
Ich habe niemandem gesagt, reißt euch die Mund-Nasen-Schutzbedeckung ab und küsst euch. Ganz im Gegenteil, ich warne dringend davor, wildfremde Menschen zu küssen, sondern man sollte schon in seiner Familie bleiben.
Nicht nur in Thüringen gibt es Diskussionsbedarf, auch innerhalb der Bundesregierung. Das sogenannte Corona-Kabinett tagte anders als geplant heute doch nicht. Die dabei vorgesehenen Themen waren noch nicht auf Ministerebene entscheidungsreif, erklärt es Regierungssprecher Steffen Seibert. Mit dem Vorstoß Ramelows habe dies nichts zu tun. Seibert bekräftigt die Haltung der Bundeskanzlerin, die von Lockerungsdebatten wenig hält.
Da, wo es um diese zentralen Verhaltensregeln geht, Abstand, Kontakteinschränkungen, Hygieneregeln, dass man es da auch weiterhin mit verbindlichen Anordnungen, also verbindlichen Allgemeinverfügungen fassen soll und nicht auf reine Gebote gehen.
Die Bundesregierung sieht sich, so scheint es, in ihrer Haltung bestärkt durch die zuletzt bekannt gewordenen Fälle. In Frankfurt am Main haben sich über 100 Menschen nach einem Gottesdienst in einer Baptistengemeinde mit Covid-19 infiziert. Auch im niedersächsischen Landkreis Leer haben sich mindestens 18 Menschen offenbar im Rahmen einer Restaurantfeier angesteckt.
Die beiden Fälle, die zeigen uns doch, was ganz schnell geschehen kann, wenn ganz offensichtlich Grundregeln außer Acht gelassen worden sind. Und das ist vermeidbar.
Laut Medienberichten geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für Beratungen mit den Ländern hervor, dass es weiterhin entscheidend sei, dass Bürgerinnen und Bürger einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhielten, heißt es. Diese Maßnahme solle ergänzt werden durch eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen. Geht es nach dem Bund, so sollen Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli um einen Monat verlängert werden. Die aktuellen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern gelten noch bis zum 5. Juni. Mit der Verlängerung soll es aber auch weitere Lockerungen geben. Zum Beispiel sich draußen treffen soll künftig bis zu 10 Personen oder Angehörigen 2er Haushalte erlaubt sein. Drinnen, zu Hause, sollten sich nicht mehr als 10 Personen treffen. Grünen-Co-Chef Robert Habeck kritisiert indes Ramelows Lockerungspläne. Die in Thüringen mitregierenden Grünen würden dem nicht zustimmen, so Habeck, der auf bundesweit einheitliche Absprachen setzt.
Wenn man sich den Flickenteppich der Länder anschaut, hat man das Gefühl, jeder wie er will. Was wir brauchen, sind klare politische Linien, die dann regional umgesetzt werden.
Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht den Vorstoß aus Thüringen kritisch.
Wir werden also mehr Todesfälle als notwendig sehen und auch eine schlechtere Wirtschaft als notwendig, wenn hier die Disziplin fehlt und einzelne Ministerpräsidenten versuchen, sich zu profilieren, da so eine Art vorgezogenen Wahlkampf zu machen.
Die Lockerungsdebatte sei richtig, sagt hingegen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.
Wir sollten dort, wo es kaum Infektionen gibt, mehr Möglichkeiten, dass Schulen öffnen, dass Unternehmen weiter öffnen, durchaus schaffen. Wir brauchen intelligente, regional differenzierte Lösungen, aber das mit Vorsicht und Umsicht.
Der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, äußerte heute Morgen im Deutschlandfunk hingegen Zweifel, nur auf Gebote zu setzen.
Die Eigenverantwortung ist ja so das schwedische Modell und wir sehen in diesen Tagen, dass dort eine sehr hohe Übersterblichkeit entstanden ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles über Eigenverantwortung laufen kann.
Nach Thüringen will nun wohl auch Sachsen weitreichend lockern. Die dortige Sozialministerin Petra Köpping kündigte einen so wörtlich Paradigmenwechsel an. So soll ab dem 6. Juni dann generell alles erlaubt sein und wenige Ausnahmen dann benannt werden, so Köpping.
Dem Coronavirus auch regional beizukommen mit einem Frühwarnsystem bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Darauf hatten sich Bund und Länder ja auch geeinigt. Doch in der Praxis funktioniert das nicht so richtig, beziehungsweise höchst unterschiedlich, jedenfalls nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks. Elisa Hallan.
Das Corona-Frühwarnsystem mit maximal 50 Neuinfektionen in der Woche pro Landkreis funktioniert nicht überall gleich gut. Die verwendeten Daten sind teils stark verspätet und lückenhaft. Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks haben die Corona-Meldekette in Deutschland nachvollzogen und RKI-Daten exklusiv ausgewertet. Die Analyse zeigt, dass es in fast 40% der Landkreise durchschnittlich mindestens 7 Tage bis zur offiziellen Erfassung einer Corona-Erkrankung beim Gesundheitsamt dauert. Damit fließen viele Krankheitsfälle nicht in die aktuelle Berechnung des Corona-Frühwarnsystems mit ein. Die Folge? Die Zahl der gemeldeten Infektionen könnte zu spät erkannt werden und Corona-Maßnahmen verzögern. Auch im zweiten Teil der Meldekette zwischen Gesundheitsamt und Robert-Koch-Institut dauert es in etwa 8000 Fällen mehr als die vorgeschriebenen 2 Arbeitstage. Das Robert-Koch-Institut teilt auf Anfrage mit, das Problem sei bekannt. Bisher gäbe es kein einheitliches Datenverarbeitungsprogramm, auf das alle Behörden zugreifen können. Man arbeite an einem gemeinsamen System, um die bundesweite Meldekette zwischen Laboren, Ärzten, Gesundheitsämtern und Landesbehörden zu beschleunigen.
Wie kann die Wirtschaft in der Corona-Krise wieder in die Gänge kommen? Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen hat sich ja immerhin etwas verbessert. Das jedenfalls geht aus dem heute veröffentlichten Geschäftsklima-Index des IFO-Instituts hervor. Wie die Lufthansa mit Staatshilfe wieder in die Spur kommen soll, da informieren wir Sie gleich noch. Und auch die Deutsche Bahn hat heute ihre Pläne für die nächsten Wochen und Monate vorgestellt. Informationen von Johannes Frevel.
Eigentlich strebt die Bahn mit Blick auf den Klimaschutz in den nächsten Jahren eine Verdoppelung ihrer Fahrgastzahlen an. Doch die Corona-Krise hat die Nachfrage zeitweise nahezu völlig einbrechen lassen und der Bahn auch finanziell einen dicken roten Strich durch die Rechnung gemacht. Inzwischen sei man etwa wieder bei der Hälfte der Vor-Corona-Zeit angelangt, sagt Bahn-Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber in einer Corona-bedingt Telefonkonferenz.
Der Fahrgastzuspruch nimmt kontinuierlich zu. Wir sind weit davon entfernt, Nachfragesituationen wie vor der Corona-Krise zu haben. Aber wir waren ja mal zwischenzeitlich bei 90% unter Vorjahresbuchungen und liegen im Moment etwa auf 50% des Vorjahresniveaus, haben uns also erholt, allerdings ohne dort zu sein, wo wir einmal waren.
Damit steigende Nachfrage und die Corona-Abstandsregeln zusammenpassen, setzt die Bahn ab Pfingsten wieder mehr Züge ein. Auf beliebten Strecken werden 2 ICE gekoppelt. Von Berlin ins Ruhrgebiet fahren ICE doppelt so oft wie bisher. Vor allem der Westen Deutschlands profitiert von der Verlängerung der zuvor gekürzten Züge.
Wir fahren also 2 Zugteile anstatt 1 Zugteil, um hier die Sitzplatzanzahl zu verdoppeln. Auch um natürlich bei gesteigerter Nachfrage ausreichend Platz zu lassen, damit die Fahrgäste sich über den Zug verteilen können.
Während der Fahrt wird jeder Zug im Schnitt 2-mal gereinigt und desinfiziert. Die Bahn empfiehlt weiterhin Mundschutzmasken. Sollte es zu voll werden, bitten Zugbegleiter Reisende, in weniger ausgelastete Abteile umzuziehen. Damit Reisende vorab sehen können, wenn die generell nur halb besetzten Züge doch etwas voller werden, warnt die Bahn-App bei steigenden Buchungszahlen, erklärt Personenverkehrsvorstand Bertolt Huber.
Da haben wir uns entschlossen, die im Navigator installierte Auslastungsanzeige im Laufe dieser Woche anzupassen, nämlich den Fahrgästen schon dann anzuzeigen, wenn die Züge stark ausgelastet sind, wenn wir bei 50% Auslastung sind, so dass die Fahrgäste das sehen können und wenn sie die Möglichkeit haben, auf einen weniger ausgelasteten Zug umzusteigen, das auch tun können, um hier die Auslastung über die gesamte Flotte gleichmäßig zu steuern.
Bereits zu Pfingsten sollen auch Verbindungen Richtung Österreich und Schweiz hochgefahren werden. Mitte Juni will die Bahn alle anderen Auslandsverbindungen wieder anbieten.
Muss unsere Wirtschaft nach der Corona-Krise, sollte sie einmal vorüber sein oder abklingen, muss unsere Wirtschaft dann neu und wesentlich umweltfreundlicher aufgestellt werden? Diese Forderungen werden seit Wochen erhoben und die Umweltministerin Svenja Schulze hat heute ihr Konzept vorgestellt, wie sie Konjunkturprogramme zur Überwindung der Corona-Krise mit Maßnahmen zum Klimaschutz verbinden will. Alex Krämer berichtet.
Wenn gerade richtig viel Geld unterwegs ist, dann sollte man rechtzeitig versuchen, es in genau die Richtung zu lenken, die man für richtig hält. Nach Pfingsten will die Bundesregierung Pläne für ein Konjunkturprogramm vorlegen, Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat ihre Pläne sicherheitshalber schon mal vor Pfingsten präsentiert.
Eine Wirtschaftskrise ist keine Klimaschutzpolitik. Die CO2-Emissionen werden beim Wiederhochfahren der Produktion und des Verkehrs auch kurzfristig wieder steigen. Aber beim Weg aus der Krise, bei der wirtschaftlichen Erholung, da kann die Politik vieles richtig machen für Beschäftigung, für Innovation und für nachhaltigen Klimaschutz.
100 Milliarden Euro soll die Bundesregierung dafür in diesem und im kommenden Jahr in die Hand nehmen, schlagen von Schulze beauftragte Wissenschaftler vor. 100 Milliarden verteilt nach sozialen und ökologischen Kriterien. Für Familien 500 Euro Zuschlag aufs Kindergeld pro Jahr. Für Unternehmen befristete Steuervorteile bei Investitionen, besonders bei Investitionen in Energieeffizienz. Dazu eine Absicherung der Kommunen, denen die Einnahmen weggebrochen sind, und Förderprogramme. Einmal im Verkehr. Geld für den öffentlichen Nahverkehr, aber auch für Elektro- und Wasserstoffantriebe. Matthias Runkel vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.
Zentrale Voraussetzung für die Elektrifizierung ist ein beschleunigter Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Beschaffung von und Förderung von Elektrofahrzeugen, wie beispielsweise E-Bussen. Beim Wasserstoff geht es uns vor allem um Tankstellen, aber auch hier gibt es Förderung für Züge, Lkw, mit der man die ganze Branche vorantreiben kann.
Und auch die viel diskutierte Abwrackprämie für ältere Autos steckt drin im 100-Milliarden-Paket, aber nicht für Verbrenner, sondern nur für Elektroautos. Bei denen gäbe es zeitlich befristet nochmal 3.000 Euro obendrauf auf die Förderprogramme, die ohnehin schon bestehen. Im Energiebereich geht es um den schnelleren Umstieg auf Erneuerbare beim Strom mit mehr Photovoltaik und mehr Wind.
Über 140.000 Beschäftigte arbeiten derzeit in der Windindustrie in Deutschland. Tausende Arbeitsplätze sind in den letzten Jahren verloren gegangen. Die jetzige Krise verschärft die Situation. Dieser Aderlass sollte gestoppt werden.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie schlägt vor, das Ausbauziel für erneuerbaren Strom anzuheben. Gerade auch für Windräder. Geht es nach ihr, dann sollen im Jahr 2030 bereits 75% des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen. Bisher werden 65% angepeilt. Für Privatleute soll es durch Abschreibungsmöglichkeiten und Förderung attraktiver werden, sich eine neue Solaranlage aufs Dach oder eine neue Heizung in den Keller zu bauen. Unter dem Strich bietet der Entwurf für ein Konjunkturprogramm wenig Neues, sondern bekannte Forderungen von Umweltschützern und Umweltministerin. Aber er versucht, diese Forderungen mit dem Ziel Konjunkturankurbelung zu verbinden. Svenja Schulze.
Gerade wir hier als Industrieland können und wir müssen auch zeigen, dass das geht. Wir wollen starker Industriestandort bleiben, indem wir in Zukunftstechnologien investieren und damit in unserer Industrie hohe Wertschöpfung und Klimaschutz verbinden.
Und was die Überschriften angeht, ist sich die Bundesregierung da sogar erstmal weitgehend einig. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, klingt jedenfalls erst einmal ganz ähnlich.
Für mich steht außer Frage, dass wir auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die dabei notwendig werdenden Beschlüsse zu Konjunkturprogrammen nutzen werden, um weitere Akzente im Hinblick auf Klima und Umweltschutz zu setzen. Wir wollen, dass wir die Überwindung der Corona-Pandemie auch mit innovativen und mit nachhaltigen Zielen verbinden und in Einklang bringen. Das ist ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung und ausdrücklich auch dieses Bundeswirtschaftsministers.
Interessant wird es dann aber beim Kleingedruckten werden. Für Svenja Schulze zum Beispiel sind moderne Verbrennungsmotoren nicht nachhaltig, denn sie verbrennen ja trotz aller Effizienz weiterhin Sprit. Die Autoindustrie und auch große Teile der Union wollen damit ausgestattete Autos aber dennoch fördern, denn sie verbrennen ja immerhin weniger Sprit. Stoff für weitere Auseinandersetzungen, die jetzt ziemlich schnell geführt werden müssen.
Der Vorschlag, 500 Milliarden Euro gemeinsam am Kapitalmarkt aufzunehmen und dann über Zuwendungen an besonders betroffene EU-Staaten zu verteilen, der Vorschlag, den Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron gemacht haben, stößt insbesondere bei Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden auf Widerspruch, bei den Ländern also, die sich die sparsamen Vier nennen. Eine knifflige Aufgabe also für die EU-Kommission, die bis übermorgen über ihr weiteres Vorgehen entscheiden will. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Seit dem Wochenende steht es 1:1.
Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark haben einen Gegenvorschlag zu dem deutsch-französischen Wiederaufbauplan in die Diskussion gebracht, der es der EU-Kommission erlauben soll, auf den Finanzmärkten Kredite im Wert von 500 Milliarden Euro aufzunehmen. Dieses Geld soll dann als nicht zurückzahlbare Zuschüsse aus dem EU-Haushalt an Branchen und Länder fließen, die von der Corona-Krise am stärksten betroffen sind. Also zum Beispiel Italien und Spanien. Die sparsamen Vier, wie sie sich selbst nennen, stört dabei Folgendes.
In der Frage Kredite oder Zuschüsse gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und was uns ganz besonders wichtig ist, wir wollen eine zeitliche Befristung, damit es wirklich eine Corona-Soforthilfe ist und nicht zu einer Schuldenunion durch die Hintertür wird.
Sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Deutschlandfunk. Der Vorschlag der vier Länder sieht vor, dass die Hilfen lediglich als günstige Kredite vergeben werden. Auch bei einem anderen Streitpunkt zeigen sie sich hart. Die vier Staaten wollen weiterhin nur maximal 1% ihres Bruttosozialproduktes für den nächsten EU-Haushalt 21 bis 27 überweisen und dabei ihre Rabatte ebenso behalten. Der Vorschlag aus Wien, Kopenhagen, Den Haag und Stockholm wirft damit viele Fragen auf. Was nützen Ländern wie Italien und Spanien neue Kredite, wenn sie ohnehin schon vor einem großen Schuldenberg stehen? Und was nützt es exportorientierten Ländern wie Österreich und den anderen aus der Gruppe, wenn die Wirtschaft in den Abnehmerländern am Boden liegt?
Diese Erkenntnis ist bei den sparsamen Vier, manche nennen sie ja auch die geizigen Vier, noch nicht angekommen. Dort herrscht offenbar immer noch der Glaube, wenn man den eigenen Haushalt schont, dann wäre das die richtige Herangehensweise. Das bringt einem zwar dann Beifall aus der nationalkonservativen Ecke, aber eben es beschädigt nicht nur die Idee Europas, weil es Solidarität wegnimmt, es ist auch eigentlich wirtschaftspolitischer Unsinn.
Sagt der Chef der SPD im Europaparlament Jens Geier. Hochverschuldeten Ländern Kredite anzubieten und diese mit harten Auflagen wie in der Euro-Krise zu verknüpfen, das werde die Wirtschaftskrise verschärfen, warnt auch der grünen Europaabgeordnete Rasmus Andresen. Die Debatte schlägt ihre Wellen ebenso bis nach Berlin. Unterstützung für den deutsch-französischen Vorschlag aus dem Lager von CDU und SPD, Sympathie in der FDP für den Gegenvorschlag der sparsamen Vier. Unverständnis dafür bei Gesine Lötsch, der Vize-Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag.
Und ich glaube, in diesen Zeiten ist ja die Frage, wird die EU weiter bestehen oder wird sie auseinanderfallen? Und wenn es weiter ein Nord gegen Süd gibt, dann glaube ich, ist es keine gute Zukunft für die Europäische Union.
Die Spannung steigt damit mit Blick auf den kommenden Mittwoch. Dann wird die EU-Kommission ihren Vorschlag zum nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027 präsentieren. Denkbar ist, dass der darin enthaltene Wiederaufbaufonds ein deutlich größeres Volumen enthält als im deutsch-französischen Vorschlag vorgesehen. Bereits im Vorfeld hieß es, die EU-Kommission werde in ihrem Konzept eine Mischung aus Krediten und Zuschüssen als Corona-Hilfe anstreben. Erwartungsgemäß hielt sich die Brüsseler Behörde heute bedeckt, als sie auf den Gegenvorschlag der sparsamen Vier angesprochen wurde.
We have no specific comment to make on the proposal.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Der eigentliche Streit dürfte erst in den kommenden Wochen und Monaten seinen Höhepunkt erreichen. Die EU-Staaten müssen sich nämlich einstimmig auf den neuen Haushalt einigen.
Die Verhandlungen, die haben sich hingezogen, aber die Bundesregierung hat sich jetzt doch auf eine finanzielle Unterstützung für die Lufthansa verständigt. So wurde das in einer Pressemitteilung vor gut einer Stunde bestätigt. Einzelheiten hat Wirtschaftsminister Altmaier gerade in diesen Minuten in Berlin mitgeteilt. Theo Gehrs, kurz zusammengefasst, wie sieht denn diese Übereinkunft jetzt aus?
Herr Zagatta, die Lufthansa soll wieder Auftrieb bekommen. So hat es zuvor noch Bundesfinanzminister Scholz ausgedrückt, wenn die EU-Kommission mitspielt und die Unterstützungsaktion genehmigt. Das muss man hier ganz klar sagen. Unter diesem Vorbehalt steht die ganze Aktion noch. Aber dann könnte es was werden mit dem Auftrieb für die Lufthansa. Was passiert genau? Der Staat greift dem Unternehmen mit 9 Milliarden Euro unter die Arme. Die Summe ist gesplittet. 3 Milliarden kommen von der staatseigenen KfW-Bankengruppe. Dann beteiligt sich der Bund über den WSF, das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds für Unternehmen, die durch Corona in eine Schieflage geraten sind, mit 4,7 Milliarden Euro über eine stille Beteiligung an der Lufthansa. Das sichert noch keine Mitspracherechte. Die sichert sich der Bund erst nur mit einer Summe von 300 Millionen Euro. Dafür bekommt er im Gegenzug 20% der Lufthansa-Aktien und zwar zu einem Stückpreis von 2,56 Euro. Das ist ein Vorzugspreis, mit dem das Risiko des Einstiegs auch abgedeckt wird, denn dieser Vorzugspreis liegt deutlich unter dem heutigen Aktienpreis von oder Aktienkurs von 8,65 Euro etwa heute Nachmittag. So, und dann gibt es noch eine zweite stille Beteiligung von 1 Milliarde Euro. Die kann der Bund bei Bedarf umwandeln in nochmal 5% der Aktien und sich damit praktisch eine Sperrminorität bei der Lufthansa sichern, so Bundeswirtschaftsminister Altmaier.
Damit verhindern wir, dass die Lufthansa zum Ausverkauf steht und dass fremde Investoren die Krise nutzen, um eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen zu übernehmen.
Wobei klar ist jetzt, Agatha, der Bund will sich nur auf Zeit an der Lufthansa beteiligen. Es kann sein, dass, wenn alles gut geht, er schon 2023 wieder aussteigt oder etwas später. Das hängt eben von der Entwicklung ab.
Strittig in diesen Verhandlungen soll ja der mögliche Einfluss der Bundesregierung gewesen sein, wenn man sich schon beteiligt, also etwa Mitsprache. Wie fällt die jetzt aus?
Nun, der Bund übernimmt 2 Aufsichtsratssitze. Er will sich aber nicht ins operative Klein-Klein einmischen, so würde ich es mal ausdrücken. Die Lufthansa soll unternehmerisch geführt werden, betonte vorhin Wirtschaftsminister Altmaier. Allerdings, die Lufthansa verpflichtet sich auch ein bisschen zu Nachhaltigkeitszielen. Das war ja auch immer wieder gefordert worden. Aber im Wesentlichen beschränkt sich das auf die Abnahme bereits bestellter, neuer, moderner und emissionsarmer Maschinen. Die Lufthansa wird zwischen 2021 und 2023 etwa 80 neue Maschinen abnehmen. Kleiner Nebeneffekt, auch Airbus, der Hersteller, kann aufatmen. Außerdem werden die Gehälter von Vorstand, von den Vorständen der Konzerngesellschaften und vom Management gedeckelt. Das heißt, die fixen Vorstandsgehälter werden erstmal gekappt und später auf dem Niveau von 2019 eingefroren. Und Boni fließen erst dann wieder, wenn die Lufthansa 75% dieser ganzen Staatshilfen zurückgezahlt hat.
Reicht das den Kritikern jetzt aus oder wie fallen die Reaktionen aus?
Naja, man kann sich denken, Herr Zagatta, dass die beteiligten Ministerien, also im Wesentlichen das Wirtschafts- und das Finanzministerium, hochzufrieden sind. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, betont, es sei eine marktwirtschaftliche Lösung gefunden worden. 100.000 Beschäftigte könnten aufarbeiten, was die Sicherheit der Jobs betrifft. Und Bundesfinanzminister Scholz, ihm ist vor allem eins wichtig.
Wir wollen allerdings, wie ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, bei all den Maßnahmen, die wir jetzt Unternehmen nicht nur für die Verluste zuständig sein, für den Downrise, um es so zu sagen, sondern auch für das Umgekehrte, wenn es wieder aufwärts geht, für den Uprise.
Ja, also Scholz hofft darauf, dass er mit einem blauen Auge wieder aussteigen kann, vielleicht sogar mit einem kleinen Gewinn für den Bund. Das wird man dann sehen. Kritik kommt von den Grünen, von den Linken. Die betonen vor allem, dass der Bund sich zu wenig Mitspracherechte bei der Lufthansa gesichert hat.
Theo Gehrs, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio, mit den ersten Einzelheiten zur finanziellen Unterstützung für die Lufthansa. Die Debatte über die Lockerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland, über die wir vorhin ja schon berichtet haben, die nährt auch bei denjenigen Hoffnung, die ihren Sommerurlaub am Strand verbringen wollen, irgendwo im Süden. Eine Hoffnung, die jetzt auch in Madrid genährt wird, denn Spanien will ab Juli wieder seine Grenzen öffnen, um Touristen ins Land zu lassen. Oliver Neuroth berichtet.
Es ist die Nachricht, auf die Tourismusbranche in Spanien seit Wochen gewartet hatte. Internationale Urlauber sollen ab Juli wieder ins Land, so Ministerpräsident Sanchez am Samstag. Die Tourismusbetriebe sollten sich von jetzt an darauf vorbereiten.
Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya.
Ausländische Touristen können ab sofort ihren Urlaub in unserem Land planen. Spanien braucht den Tourismus und der Tourismus braucht Sicherheit. Daher garantieren wir, dass Urlauber bei uns keinem Risiko ausgesetzt sind und dass sie kein Risiko in unser Land bringen. Was das genau bedeutet, sagte Sanchez nicht weiter. Die Regionalregierungen der Kanaren und der Balearen hatten schon die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass alle Urlauber in ihren Heimatländern auf das Coronavirus getestet werden müssen und nur einreisen dürfen, wenn der Test negativ ausfällt. José Luis Méndez sind die Ankündigungen des Ministerpräsidenten nicht konkret genug. Der Chef des spanischen Reisebüroverbandes vermisst einen detaillierten Plan der Regierung, wie der Tourismus wieder starten soll. Er sagte dem Fernsehsender TVE, auch andere Urlaubsländer öffnen gerade wieder ihre Grenzen. Dass die spanischen Grenzen aufgemacht werden, garantiert nicht, dass auch Touristen kommen. Das System muss zusammenspielen. Hotels, Fluggesellschaften, Reisebüros. Die Chefs einiger spanischer Regionalregierungen sollen bei einer Videokonferenz gestern ebenfalls eher verstimmt auf die Rede des Ministerpräsidenten reagiert haben. Die konservative Zeitung El Mundo schreibt heute, die Worte von Sanchez kämen schlicht zu spät. Andere Länder hätten schon seit Wochen über Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Touristen nachgedacht. Die Regierung in Madrid habe währenddessen Abschreckungsmaßnahmen beschlossen, nämlich eine Quarantäne für Reisende aus dem Ausland. Diese Regel gilt seit anderthalb Wochen für diejenigen, die überhaupt ins Land hineinkommen. Dafür ist aktuell ein Erstwohnsitz in Spanien nötig oder dringende andere Gründe wie eine Geschäftsreise. Toni Mayor, Präsident des Hotelierverbandes Benidorm in der beliebten Ferienregion Costa Blanca, sagt: Von Juli bis November können wir nun immerhin mit einer halben Saison planen. Ganz klar ist aber, die Hotels werden keinesfalls so gut gefüllt sein wie in den vergangenen Jahren. Für Touristen könnte eine geringere Nachfrage bedeuten, dass die Preise vergleichsweise niedrig sind. Sie dürfen allerdings auch keinen Urlaub wie üblich erwarten.
Wieder Urlaub in Spanien. Aus Madrid ein Bericht von Oliver Neuroth. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.